Risiko.
Okay. Gut, ich zähle mich nochmal an, nachdem ich die Nummer kontrolliert habe. Und dann fangen wir an. Mhm. So, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum 554. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Alex. Und ja, da sind wir mal wieder, ne? Hier wieder wir zwei. Und wir haben auch ein ganz besonderes Thema heute, ne?
Ja, wir haben auch letzte Woche zusammen
zwei
dran.
Genau.
Mit Ace Combat. Mhm. Und ich glaube, zwei Wochen davor bei der 551 hatten wir über Trails Through Daybreak.
Richtig, ganz genau, ganz genau.
Ja. Ja, heute wird es ein bisschen retro, also wir werden mehr in die Retro-Ecke gehen.
Mhm.
Und zwar werden wir über Eck-Konsole sprechen.
Ganz genau. Und dabei geht es nicht um Eier. Ne? Also um Eier.
Genau.
Ne? Also
und es geht nicht um ein einzelnes Spiel, sollte man vielleicht auch dazu sagen.
Ganz genau.
Weil es kann gut sein, dass nicht jeder hier weiß, was Eck-Konsole ist. Um es ganz grob zu beschreiben, könnte man es in gewisser Weise mit Arcade Archives eigentlich bezeichnen.
Ja, es gibt, definitiv.
Es gibt Gemeinsamkeiten.
Ja.
Arcades Archive müsste, glaube ich, von Hamster sein, wenn ich mich ganz täusche. Die stecken dahinter.
Mhm.
Und das bringt ja auf der Switch, hat es schon auf dem 3DS angefangen gehabt mit oder nee, auf der Switch haben sie erst angefangen damit. Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Mhm.
Da gibt es ja mittlerweile eine, oh Gott, die Liste ist ja ewig lang.
Bei
Arcade Archives mittlerweile an Spielen gibt und da halt auch wirkliche Namen dabei. Also das sind ja Super Mario Bros. Ist dabei, Wrecking Crew ist dabei, also auch Nintendo hat da Spiele für freigegeben, Xevious ist dabei, ich weiß gar nicht, was noch alles, also von Tecmo ist einiges dabei.
IRAM glaube ich auch, ne? IRAM ist glaube ich
wem?
Auch einiges. IRAM ist glaube ich auch.
Ne? Ja, genau.
Ich glaube In the Hand ist auch ein Teil davon,
ja.
Oder? Mit dem U-Boot dieser Schiff.
Und Punch-Out müsste da auch drin erschienen sein. Ganz viel Pac-Man-Kram halt, Ninja Gaiden gibt's in Arcade Archives, ja. Wem das kein Begriff ist, wir hatten noch keinen Podcast zu dem Thema, wäre vielleicht auch mal ein Thema, das wir auch mal angehen können.
Definitiv, da wir das jetzt
über Arcade Archives reden.
Da wir das jetzt hier als Thema haben, auf jeden Fall, ne? Also das.
Genau.
Arcade
Archives versorgt im Grunde seit 2007 die Switch mit Arcade-Klassikern, als halt für die Switch nochmal aufbereitet. Und Eck-Konsole ist was Ähnliches, allerdings hat das einen, sagen wir, etwas anderen Hintergrund. Das hat auch letztes Jahr, also im Oktober 2023, erst auf der Switch begonnen, das Ganze. Dahinter steht das Unternehmen D4 Enterprise.
Ein japanisches Unternehmen, ja.
Genau, ein japanisches Unternehmen. Und die bringen vor allem in diesem Eck-Konsole Spiele von japanischen Heimcomputern auf die Switch. Also vom PC 8801 oder vom MSX2.
Mhm. Sharp, ne? Zwei,
ja.
Sharp. Aber das ist ja, es ist ja wirklich, muss man sagen, was ganz Besonderes, da das ja wirklich so eine Sparte ist, die hier bei uns kaum Beachtung bis jetzt so bekommen hat, so ein bisschen. Ne?
Ganz genau.
Außer jetzt in Hardcore-Retro-Kreisen.
Ja. Man muss halt auch sagen, dass diese ganzen Heimcomputer, also sagen wir, der Großteil davon, nie bei uns erschienen
ist. Ganz genau.
Die gibt es schlichtweg nur in Japan. Die Spiele nicht. Die Spiele, muss man dazu sagen, haben oft auch andere Versionen bekommen für andere Systeme dann einfach. Die wurden dann portiert für, was weiß ich, was gibt's denn da für Systeme? Ich nehme mal Xanadu als Beispiel.
Ja, genau.
Das ist ja eins der Spiele. Das gab's ja in Japan als erstes für den PC 8801.
Genau.
Und es hat später dann zumindest noch eine PC-Version bekommen.
Richtig,
ich glaube, außerhalb Japans ist
das
nie.
Windows?
Ja, aber außerhalb Japans ist es, glaube ich, bis heute gar nicht erschienen. Außer in dieser Eck-Konsole-Version.
Richtig. Jetzt. Also es gibt, für den Sega Saturn gab es noch eine Version dieser Falcom Collection.
Genau.
Aber sonst, Xanadu ist wirklich was ausschließlich in Japan bis jetzt geblieben ist. Genau.
Ja. Also nur, dass man es halt merkt, es gab davon auch Portierung. Hier ist halt einer der großen Hintergründe. Viele dieser Spiele gab es nie in einer englischsprachigen Version. Das sind vorwiegend Spiele, die wirklich in Japan veröffentlicht wurden und auch ihre Ports für andere Systeme haben es nicht immer oder sagen wir sogar relativ häufig nicht in den Westen geschafft.
Mhm.
Gibt natürlich auch Ausnahmen, muss man dazu sagen. Ys ist ja dann irgendwann, ich glaube, Ys 1 und 2 sind in der, wie hieß das dann, Ys 1 und 2 Collection oder wie hieß
das? Ja, es gibt da mehrere von, ich weiß nicht, diese.
Ja, aber es gab genau. Ja diese eine veröffentlichte, beide Teile, aber also die haben es ja noch dann in Westen geschafft, über dieses Ganze und zum Beispiel auch
der dritte Teil Spiele. Auch, also der dritte Teil von Ys auch, Sylphid, glaube ich, das ist ja auch so ein Shoot'em'up, das gab es auch
für ja, ich rede jetzt eigentlich für die, ich habe jetzt speziell die beiden Teile rausgepickt,
ach so.
Weil die halt über Eckkonsole erhältlich sind, auch in dieser Version vom 8801 MK2 SR.
Genau, das sind ja, das ist auch eine Version von diesem PC genau. 88, genau.
Ganz genau. Wir wollen gar nicht diesen Heimcomputer-Namen da so viel um uns werfen. Ihr könnt euch im Endeffekt merken, es geht vorwiegend um Spiele, die entweder auf dem MSX2 erschienen sind oder auf einer Version des PC 88.
Wobei man sagen muss, dass von den Eckkonsolen-Spielen die meisten wirklich PC 88-Spiele sind und eigentlich bis jetzt muss man sagen, zwei für den MSX2 sind.
Genau. Aber das ist halt momentan erstmal
genau.
Noch so. Kann sich noch ändern. Sofern, die veröffentlichen seit Oktober regelmäßig Spiele. Mittlerweile gibt es
21.
21 Spiele. Das letzte müsste, glaube ich, Anfang August jetzt erschienen sein.
Genau, das war, Moment, Argis no Tsubasa. Das ist ein Rollenspiel.
Ganz genau.
Ja,
das habe ich auch im Kopf gehabt.
Am 8. August ist das erschienen, genau.
Ja. Bevor wir jetzt etwas genauer drauf eingehen, ich würde gerne auch ein bisschen auf die Vergangenheit des Ganzen eingehen. Mhm. Weil Eckkonsole ist eigentlich als. Also Eckkonsole ist eigentlich die Konsolenversion eines Projektes, und zwar von Project Egg,
genau.
Das 2001 in Japan gestartet ist für Computer.
Genau, das heißt, man muss sagen, es hat wirklich mit allen nichts zu tun, das heißt Engrossing Game Gallery, das ist halt die Abkürzung.
Ganz davon. Genau.
Ne? Und es ist, ich würde jetzt sagen, das war ursprünglich, ist das so eine Art GOG für japanische PCs. So,
ja, ungefähr. In gewisser Weise. Man muss sagen, es gibt da so ein paar Besonderheiten bei. Mhm. Übrigens, der Name Egg hat auch eine weitere Anspielung. Es involviert nämlich auch das Maskottchen für den Service, Eggie, was ein Spiel von 1985 von BossTech war.
Ah ja.
Und genau. Das ist ja auch die originale Firma hinter Project Egg, die das damals 2001 eingeleitet haben.
Mhm.
Bevor sie dann halt bankrott gegangen sind und das Ganze 2007, glaube ich, war es, müsste es gewesen sein oder so. Oder aber einfach wurde es dann von D4 Enterprise übernommen, als BossTech pleite war.
Genau. Und
in diesem Service, also das Deck Service, also erscheinen halt regelmäßig diese Spiele. Die Liste ist da mittlerweile ewig lang. Also es sind über 1000 Titel da bereits erschienen in Japan. Über 100 Titel wurden allerdings auch schon wieder entfernt aus dem Ganzen. Also delistet. Genau,
wie das so ist, ne? Ja.
Genau, die Besonderheit dabei ist allerdings, dass es hier nicht so ist, dass man die Spiele kauft, wie bei Eckkonsole. Bei Eckkonsole ist es ja so auf der Switch, wir suchen uns die Spiele im eShop raus, zahlen die momentan für jedes dieser Spiele 5,59 €.
Mhm.
Und dann gehört uns das Spiel.
Genau.
Bei Project Egg für japanische, also PCs, in Japan für PCs, handelt es sich eigentlich eher um einen Dienst, über
also,
den
der also quasi wie so Netflix quasi,
das genau, man ganz genau.
Abonniert.
Es ist ein Dienst. Dann, es ist ein Dienst. Man zahlt eine Abo-Gebühr dafür monatlich und jede Woche werden neue Spiele dazugefügt. Dadurch hat man Zugang allerdings nur zu überkostenlosen Titeln. Das heißt nicht zur kompletten Bibliothek. Weitere Titel kann man sich dann dazu kaufen. Die muss man halt extra bezahlen. Und das Ganze läuft halt über einen Launcher auf dem PC und so weiter. Man kann es wirklich mit so einem Netflix vergleichen, allerdings in eingeschränkter Version, weil nie alle Spiele, die in diesem Dienst enthalten sind, wirklich auch im Abo enthalten sind. Man muss auch immer wieder was dazu kaufen, wenn man die bestimmte Spiele haben will. Und hier sind auch bereits wesentlich mehr Systeme vertreten. Zum Beispiel ist mittlerweile der PC 9801 vertreten oder der FM7 ist schon vertreten. Auch Famicom und Mega Drive sind hier bereits vertreten.
Und ich glaube auch tatsächlich japanische PC-Spiele, die für Windows auch erschienen sind, glaube ich auch.
Kann sehr gut sein. Arcade-Spiele sind ebenfalls schon enthalten. Also das ist, die haben das Ganze schon erweitert. Das Ganze ist ein vorwiegend ein Emulator-System, weswegen PC-Spiele da nur in gewisser Weise reinpassen. Aber es wird schon Sinn machen, dass es auch irgendwann mit aufnehmen. Auf alle Fälle, das ist dieses, das ist eigentlich Project Egg. Das ursprüngliche Project Egg. Und also es gibt natürlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen, das sage ich direkt. Wir wollen aber jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen über das, was Project Egg jetzt in Japan ist, weil darauf haben wir ja sowieso keinen Zugriff. Und wir wollen ja eher über Egg-Konsole sprechen. Wir wollen ganz nur genau den Hintergrund des Ganzen mal thematisieren, weil Egg-Konsole ist halt dieses neue Projekt von denen, das 2023 in Japan auch gestartet wurde im März. Und zwar ist das eine als Egg-Konsole eine spezielle Version von Project Egg für die Nintendo Switch.
Genau, und, nur Switch. Ne?
Genau, nur Switch bisher. Ist auch noch nicht bekannt, ob sie es jemals auf andere Systeme bringen wollen. Es ist momentan ein Switch-Ding. Und das Ganze hat dann, wie gesagt, im Oktober gestartet. Da kam dann das erste Spiel raus. Das war bei uns am 12. Oktober. Und zwar kam da Relics raus vom PC 88.
Genau.
Übrigens ein 2D-Action-Adventure.
Genau, übrigens auch ein Spiel von BothTech tatsächlich.
Ganz genau. Was ja auch Sinn macht, weil die standen ja ursprünglich dahinter und so weiter.
Genau.
Dass damit angefangen wurde. Wie gesagt, mittlerweile sind es, wie viel waren es nochmal?
21 bis jetzt, ja.
Ja. 21 Spiele aus verschiedenen Genres erschienen. Ein bisschen stark vertreten, habe ich das Gefühl, sind Action-Adventure und Rollenspiele.
Definitiv, ja.
Ja.
Gerade Action-Adventure, ja.
Genau. Eine Sache, die man hier einschränkend sagen muss, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Faktor bei Egg-Konsole, diese Spiele sind vorher zum Großteil oder eigentlich fast gar nicht, in dieser Version schon mal gar nicht, im Westen erschienen, sondern nur Japan. Deshalb sind die meisten Egg-Konsole-Spiele auch ausschließlich in Japanisch, es sei denn, die Originalversion hatte bereits englische Texte im Spiel verbaut.
Ganz genau. Es gibt zwar, ist eingebaut in die Spiele, die haben auch so eine Oberfläche, immer eine Anleitung auf Englisch, die dann so ein paar grundlegende Sachen erklärt und auch bei einigen Spielen noch den Einstieg erklärt, bei denen es etwas verwirrender ist, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber bei diesen Spielen ist es halt wirklich so, die sind auf Japanisch. Da muss man sich wirklich vor Augen führen. Es ist, bei manchen ist es egal tatsächlich, kann man auch so spielen. Besonders bei einem ist es so, da würde ich jetzt sagen, ohne Japanisch kommt man nicht so weit.
Ja. Man muss hier aber einschränkend sagen, also sie weisen auf der Verkaufsseite jedes Spiels immer darauf hin, dass das Main Game und die Galerie in Japanisch sind. Aber dass es der Menübildschirm und How to Play in Englisch vorhanden sind. Man sollte hier ein bisschen einschränken, noch also dazu sagen, ein bisschen also erweitert, es gibt Spiele, die tatsächlich hier auch englische Texte haben. Oder eine englische Bildschirmstruktur. Zum Beispiel, wenn dann die Lebensanzeige da ist, da steht Live drüber oder Stärke. Das gab es in Japan damals sogar relativ häufig, dass solche Sachen eingängig waren. Und manchmal ist sogar der Story-Text am Anfang,
ganz was genau
die gesamte Story also, im Spiel ist, auf Englisch. Aber das ist halt nicht bei allen
genau, Spielen. Genau, also Xanadu zum Beispiel hat durchgehend eigentlich englische Texte. Das ja, Spiel ist ich glaub, kompliziert.
Xack auch.
Xack hat teilweise englische Texte. Also das Problem bei Xanadu ist allerdings, das Spiel ist so etwas obtus und kompliziert. Da ist es dann auch egal, ob die Texte auf Englisch sind oder ja, Japanisch.
Okay.
Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Also das ist etwas, was man unbedingt bedenken muss dabei, dass halt diese ganzen Spiele ja, eventuell diese Sprachbarriere haben. Aber, und das ist halt wieder die Einschränkung dabei, das ist halt bei vielen Spielen auch überhaupt nicht störend, weil wenn man dran denkt, 80er Jahre, gerade auch auf dem NES, wir hatten oft Spiele nur auf Englisch, obwohl wir kein Englisch konnten. Es hat aber überhaupt nicht gestört, weil die Texte sowieso vollkommen egal waren.
Genau.
Weil, nehmt mal das erste Zelda, wo ist denn da irgendwie mal ein Text wirklich wichtig?
Ja, eben. Und gerade, aber auch andere Spiele, wo jetzt tatsächlich auch noch Texte auf Japanisch sind. Es gibt, da muss man sich dann vielleicht ein bisschen reinfuchsen, bei vielen Spielen auch so Fanseiten im Internet, die dann tatsächlich dann die Spiele dann auch erklären, wie sie gespielt werden und so. Muss man sich ein bisschen einfuchsen. aber es ist tatsächlich möglich, da auch was zu reißen in den Spielen, auch ohne Japanischkenntnisse.
Ja. Wie gesagt, das gilt nicht für alle. Es gibt da ein paar grenzwertige Spiele. Ja. Also da sollte man wirklich im Vorfeld immer mal schauen, sich vielleicht raussuchen im Internet, ob es da Infos zu gibt, zu dem jeweiligen Einzelspiel, wie stark sich da diese Sache auswirkt. Oder ob dieses Spiel halt als textlastig gilt. Weil das kann natürlich dann viel dazu beitragen, ob man an dem Spiel auch Spaß hat oder nicht.
Genau. Und wie gesagt, es sind halt auch tatsächlich in den meisten Fällen halt Spiele aus den 80ern, die halt emuliert werden und die sehen halt auch aus wie aus den 80ern. Ne? So, muss man jetzt mal sagen. Und halt auch diese PC-88-Grafik ist schon ein bisschen auch was Spezielles. Ne? Sie hat schon so einen speziellen Stil. Und man muss sich gegebenenfalls in die Spiele wirklich ein bisschen reinfuchsen. So, ne, das muss man sich vor Augen halten. Wie gesagt, die Dokumentation, die Menüs sind auch alle auf Englisch, hast du ja schon gesagt. Es gibt ja auch so eine Spielanleitung auf Englisch, kurze Startanleitung, die dann erklärt, was man am Anfang zum Beispiel machen muss. Bei Exakt zum Beispiel, was du eben erwähnt hast, ist zum Beispiel so, dass man am Anfang aus dem Dorf erstmal rauskommen muss und da ist es auch ohne Japanischkenntnis erstmal gar nicht so einfach, was man jetzt machen muss. Das wird da alles erklärt. So, ne? Also so eine kleine Starthilfe ist da drin. Dann gibt es die Möglichkeit, immer zu speichern zu jeder Zeit, ne? Wie das bei diesen Retro-Spielen ist, dass man verschiedene Spielstände halt einfach anlegen kann. Was auch interessant ist, es ist immer eine Anleitung dabei, eine eingescannte Anleitung mit Art oder Artworks oder irgendein Guidebook oder so. Das ist dann allerdings dann auf Japanisch. Und was auch noch bei vielen Spielen dabei ist, ist so eine Scene Selection. Da kann man dann tatsächlich gewisse Szenen in dem Spiel direkt auswählen. Zum Beispiel Relics, da kannst du direkt am Anfang gewisse besondere Szenen im Spiel und auch den letzten Boss direkt auswählen und auch alle drei Abspende kannst du dir direkt angucken.
Ja. Es soll halt, man muss hier wirklich dazu sagen, wenn man es mal ganz genau betrachtet, es richtet sich wirklich vor allem an Retro-Fans, die das mal erleben wollen, weil sie halt nie die Gelegenheit hatten, diese Spiele zu spielen, eben weil sie nie bei uns erschienen sind.
Ganz genau.
Und weil man sie damals noch nicht importiert hat, denen das gar nicht so wichtig ist, die Story aufzunehmen. Die wirklich einfach dieses Gefühl mal haben wollen, diese Spiele gespielt zu haben und sie vielleicht auch in irgendeiner Form für die Sammlung zu, mit aufzunehmen in die eigene Sammlung. Und sei es nur digital, was ja die einzige Möglichkeit ist.
Richtig.
Und genau für sowas sind solche Projekte halt auch einfach gut zur, ich sag mal, Konservierung
zum Erhalt dieser
Spiele.
Genau.
Und zur Verfügbarkeit, dass sie verfügbar werden auch weltweit. Es gibt da einige, meiner Meinung nach, sehr interessante Spiele auch in diesem Projekt, die, denke ich, auch relativ problemlos im Westen gespielt werden können, ohne Sprachkenntnisse. Zum Beispiel Sylphide.
Genau,
das
genau.
Ist ein klassisches Shoot'em up. Da genau. Ist jetzt nicht, also wenn es da irgendwie japanische Texte gibt, was mir jetzt nicht, weiß, weil ich selbst noch nicht gespielt habe.
Ich glaube, der Vorspann und der Abspann.
Ja, genau. Ja. Und das war's, weil nämlich die zum Beispiel die Übersicht vom Raumschiff selbst, die ist komplett in Englisch gehalten mit den ganzen Angaben und auch die Bildschirmangaben mit Punktzahl und so ist alles Englisch gehalten.
Ganz genau.
Deswegen, also ich denke, das kann man spielen. Wie gesagt, man muss, es ist ein sehr nischiges Thema hier wieder
mal. Sehr, wir minus beiden ist halt so, genau.
Ja. Aber wir wollen trotzdem halt, ja, ich denke, es gibt Interessenten für sowas und
dazu muss man sagen, zum Beispiel ein Spiel, was ich jetzt nicht so geeignet finde, ist, also ohne Japanisch kennen, ist Saline. Das ist ein Adventure tatsächlich, mit sehr viel Text. Das ist ein japanisches Adventure, so wie Famicom Detective Club oder sowas. Ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es mir angeguckt und habe da schon an den Screenshots gesehen, einfach nur auf den Screenshots der Webseite, dass das wahrscheinlich sehr textlastig ist. Da frage ich mich halt wirklich, wie viel Erklärung muss da in dieser in diesem Guide sein, der im Spiel enthalten ist, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Das ist ja fast unmöglich, um
das
Spiel komplett zu übersetzen.
Genau, oder man guckt halt im Internet, ob es irgendwelche Übersetzungen gibt oder oder auf YouTube irgendwelche Walkthroughs oder so. Ne? Das genau. kann man immer machen. Das ist auch teilweise bei manchen Spielen jetzt wie Xanadu oder so gar nicht mal so unrealistisch oder blöd, sich da irgendwelche Hilfen zu holen, weil die halt auch halt sehr alt sind, diese Spiele, und B, deshalb auch teilweise sehr obtus sind. Muss man halt schon sagen, ja. das waren in den genau. 80ern, waren noch ein paar andere Regeln als heute. Auch so Quality ja. of Life und so. Ne?
Das stimmt. Wir sollten hier wirklich dazu sagen, ich denke, dass diese Spiele bei uns auch so erscheinen, liegt mit daran, dass sie in Japan sowieso veröffentlicht werden.
Richtig.
Und da kriegen deswegen einen andere Publisher zum Beispiel, hätten sich vielleicht gar nicht die Mühe gemacht, Zeylane überhaupt außerhalb Japans zu veröffentlichen, mhm. auch als E-Konsolenspiel nicht, weil mhm. es schlichtweg durch die Textbarriere gar nicht spielbar ist, gescheit. Aber sie veröffentlichen es sowieso in Japan und wahrscheinlich in anderen Ländern. Da haben sie dann wahrscheinlich gedacht, sie veröffentlichen einfach alles, was sie veröffentlichen, das E-Konsole-Spiel weltweit. Sie mhm. müssen ja nur eine englische Sache anfertigen für
ganz
diese
genau.
Guide-Sachen und so weiter. Und dann ist es trotzdem da. Ob sie das jetzt aus Nettigkeit machen, damit auch Spieler in Europa und Amerika und sonst irgendwo einfach Zugriff darauf haben, glaube ich weniger. Es ist einfach, glaube ich, die Hoffnung damit dann, was ich, da gibt es dann die paar Interessenten, die es halt gibt. Und der Kosten-Nutzen-Faktor wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, dass sich das nicht lohnt, auch sowas wie Zeylane dann bei uns zu veröffentlichen. Mhm. Ja.
Ganz genau. Genau. Aber wie gesagt, es werden immer wieder neue Spiele hinzugefügt. Ne, das muss man wirklich mhm. sagen. Das letzte ist wirklich, wie du ja schon gesagt hast, am 8. August, noch gar nicht so lange her. Also man kann eigentlich so, ja, man kann eigentlich so pro Monat so mit einem Spiel rechnen. So. Mindestens.
Ja, es ist teilweise sogar mehr in einem mehr. Monat. Mhm. Also wenn man mal so die Liste durchschaut, findet man oft auch zwei Spiele oder manchmal sogar drei Spiele. Im Juni sind mhm. zum Beispiel, Moment, im Juni waren es Triton, mhm. Topple Zip und Sorcerian, soweit ich es jetzt gerade gesehen habe,
ja.
sind da also schon mal drei Stück erschienen. Und du hast also, ich glaube, fast keinen Monat, in dem nicht mindestens zwei Spiele erschienen sind, immer Anfang und Ende des Monats.
Mhm.
Deswegen, man kann eigentlich fast damit rechnen, dass jetzt im August noch ein weiteres E-Console-Spiel erscheinen wird.
Bestimmt. Und das muss man immer mal gucken, immer mal reingucken. Und ist dann überrascht, was dann auf einmal da aufgetaucht ist.
Genau. Weil das ist, also im grob gesehen, es ist jetzt nicht eine wöchentliche Veröffentlichung, aber im Juni hatten sie zum Beispiel die wöchentliche Veröffentlichung, dann machen sie wieder mal eine Pause um zwei Wochen oder so und dann kommen wieder neue Sachen raus. Ich denke, es hängt auch immer davon ab, wie umfangreich die Spiele sind, die sie da veröffentlichen.
Genau.
Ja. Wir haben jetzt sehr viel schon über das Grundsätzliche halt gesprochen.
Richtig.
Und ist ja auch ganz wichtig dabei. Wir müssen ja erklären, was es ist und so weiter. Es gibt, wie gesagt, jetzt schon einige Spiele auch bei uns im eShop. Mhm. Darunter halt, wie besagt, bekannte, wie jetzt die beiden ersten Ease-Teile. Und
drei sogar. Wanderer.
Drei, ja, meine ich doch genau. Mhm. War noch ein dritter Ease, genau. Mhm. Wanderer of the East heißt es, glaube ich.
Wanderer of the East, genau, ist der dritte.
Ja, genau. Mhm. Ja, Dragon Slayer ist dabei. Dragon Slayer 4 müsste dabei sein. Drazel Family.
Genau, das ist einer der beiden Spiele für MSX, die dabei sind.
No. Genau. Das andere MSX-Spiel ist Shin Mao Golvelius.
Golvelius, genau. Das ist, glaube ich, der zweite ja. Golvelius-Teil. Das
ist richtig, ja. Kann gut sein, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das ist das Spiel, das mich fast am meisten interessiert, ehrlich gesagt, von den E-Konsole-Spielen. Das werde ich mir wahrscheinlich dann nochmal anschauen, genauer.
Mhm.
Du hast jetzt schon einige dieser Spiele gespielt.
Ganz genau. Ich habe mir ein paar geholt. Ja, genau.
Ja, du kannst ja mal ein bisschen was, also wir wollen jetzt nicht auf jedes Spiel hier einzeln eingehen, das sagen wir direkt.
Auf gar keinen Fall.
Wir wollen da, das ist zu viel. Aber einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, ja, was erwartet, du hast ja schon gesagt, sehr viele Eigenheiten und so. Kannst es ja mal an Beispielen, die jetzt nicht so offensichtlich sind, zum Beispiel Ease ist ja dann schon etwas, was man eher auch
richtig, also Ease ist quasi die erste Version von Ease, also von 1 und 2 und 3 sind das jeweils die ersten Versionen, wer die Spiele schon kennt. Es gibt ja diese tolle, ich glaube, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Ease 1 und 2 Chronicles ist das, die gibt es ja auf GOG und Steam.
Genau.
Das ist quasi die beste Version der Spiele, die man haben kann. Und hier über die Egg-Konsole sind das halt wirklich die Urversionen dieser Spiele. Ne? Also da kann man schon mal, wer Interesse hat, wirklich zu schauen, wie Ys mal angefangen hat und wie die ersten Versionen so waren, kann da auf jeden Fall mal gucken, und es spielt sich letztendlich ganz genauso wie die PC-Version auch, und klar, die PC-Version mit mehr Quality of Life, mehr Verbesserung und so, aber letztlich ist es das exakt gleiche Spiel, und wer Ys kennt, kann es dann auch auf Eck-Konsole dann auch gut durchspielen, obwohl die Spiele halt auf Japanisch sind. Ne? Ja.
Man sollte ja dazu sagen, dass es das erste Mal ist, dass es die beiden ersten Ys-Teile, ich glaube sogar die ersten drei Ys-Teile für die Switch gibt, weil bisher gab es ja nur Ys Origin, Teil 8 und Teil 9 für die Switch.
Richtig, genau.
Allerdings kriegt man Ys 1 und 2 Collection, wenn ich mich nicht komplett täusche.
DS.
Gibt man das nur für den PC?
Nee, es gibt noch eine Version, die gab es für den DS auch.
Genau, und für PSP gab es nämlich auch eine Version.
Richtig, genau, das ist die PSP-Version, ist die quasi auch die Version, die jetzt für PC, ich glaube, die PC heißt eigentlich nur noch Chronicles Plus, weil sie dann nochmal so ein paar Sachen noch geändert haben.
Ja, und ich meine, dass es auch eine Version für Android und iOS gibt.
Bestimmt, ja. Ganz genau. Und wo wir jetzt auch gerade bei Ys dann sind, da kann ich dann auch Xack tatsächlich so ein bisschen empfehlen. Das ist ein bisschen, wenn man erstmal böse ist, ist das ein Ys-Klon, denn es spielt sich relativ ähnlich, auch mit diesem Bump-System, also dass man halt in die Gegner reinläuft, dass man kann jetzt nicht mit dem Schwert angreifen und so, sondern man muss in die Gegner halt reinlaufen, genau wie bei Ys 1 und 2 auch. Und ja, man spielt halt jungen Mann, Latok, der in so einem kleinen Dorf aufwächst, und der ist eigentlich der Nachfahre von einem großen Held und so weiter, der Dämonen verbannt hat und so weiter. Und es ist ein nettes Spiel wirklich, also auch mit netten Charakteren und so, und gibt es auch mehrere Umsetzungen von, auch für PC Engine und so, und das ist jetzt auch wirklich hier wieder die Urversion des Spiels, tatsächlich für den PC 88. Also das heißt eigentlich Xack, The Art of Visual Stage, was auch immer das, wieder so ein Englisch, was auch immer das jetzt heißt, und ist 89 erschienen, und ja, also das ist ein nettes Spiel auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich da auch von Vorteil, dass da so ein bisschen so eine Anleitung dabei ist, wie man das Spiel startet, weil es ist ein Action-Adventure mit viel Action. Aber am Anfang muss man erstmal für so einen Dorfältesten eine Brille finden. Und wenn man nicht weiß, wo man da suchen soll, das wird zwar in den Dialogen erklärt, dass er zuletzt in der Kirche war und dass man da hinter den Sitzen einfach gucken muss, aber wenn man es nicht weiß, dann irrt man wahrscheinlich auch in der Gegend rum ohne Ende. Ne? Also da ist es dann schon von Vorteil, wenn man als nicht-japanisch Sprechender da so ein bisschen Hilfe bekommt, aber das ist in dem Spiel dann tatsächlich auch enthalten. Ja. Genau. Ja. Ja, was mich sonst noch so begeistert, ist Relics tatsächlich. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Genau, das ist ja von BossTech, haben wir ja auch eben schon gesagt. Das spielt in so einer postapokalyptischen Zukunft. Es taucht halt ein riesiges Festung aus dem Meer auf, und man spielt so einen Geist von so einem Soldaten, der halt die Körper von anderen Lebewesen besetzen kann, und das spielt halt die ganze Zeit in dieser Festung, die da aus dem Wasser aufgetaucht ist, und es ist ein sehr ambitioniertes Spiel, wenn man da auch so ein bisschen versucht hat, es gab da zwei Fraktionen, die haben gegeneinander gekämpft, und die Hintergründe davon, warum die sich bekriegt haben, sind irgendwie in der Vergangenheit verschollen gewesen, keiner weiß mehr, warum die sich bekriegt haben und so weiter, weil das schon so viele Jahre her ist, aber die führen trotzdem weiter Krieg, und es ist, keine Seite ist gut, keine ist wirklich böse, und da ist so ein bisschen so diese moralische Ambiguität, wird da so ein bisschen so, finde ich da so ganz, ganz, ganz interessant in dem Spiel. Also das ist auch ein wirklich interessantes, sehr ambitioniertes Spiel. Es ist erschienen 86 und hat auch einige Fortsetzungen nach sich gezogen. Der zweite Teil zum Beispiel fürs Famicom Disk System und dann noch zwei weitere, beziehungsweise quasi drei Fortsetzungen noch für den PC, für Windows 95, glaube ich, oder 98. Das waren dann noch so die letzten Spiele, die BossTech entwickelt hat. Das war von denen so, die Serie war das tatsächlich, Relics. Also schon sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Auch gerade
ist das so eine Frage?
Mhm.
Ist überhaupt jemals ein Relics-Teil außerhalb Japans erschienen vorher?
Nein, überhaupt nicht. Nee, tatsächlich.
Habe ich mich überlegt gerade.
Nee.
Moment, es gab doch nie Relics außerhalb Japans bisher.
Nein, tatsächlich nicht.
Ja, okay,
nicht.
Gut. Habe ich also richtig im Kopf gehabt.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist kein einziger Teil außerhalb Japans erschienen. Die ab dem dritten Teil sieht das tatsächlich so ein bisschen aus wie Diablo, auch in so einer von so einer isometrischen Perspektive, ist allerdings tatsächlich ein Rollenspiel. Also da finde ich dann auch interessant, dass da so ein bisschen, was man immer so als japanisches Rollenspiel oder JRPG bezeichnet, dass das eigentlich sehr schwimmend ist bei diesen japanischen PC-Spielen, weil die sehen eigentlich aus wie westliche Rollenspieler. Das sieht wirklich aus wie, von der Grafik her, wie ein Diablo-Klon, obwohl es auch eher ein richtiges RPG ist und kein so ein Hack'n'Slash oder so.
Ja. Aber das gibt's nicht als Eckkonsolspiel, nur
nein.
Um die Verwirrung
wegzunehmen. Nee, nee, genau. Nur den ersten Teil. Das gibt's ja bis jetzt auf Eckkonsol, genau.
Ja, man muss halt sagen, genau, wir reden natürlich so ein paar Spiele, die du jetzt empfiehlst. Mhm. Es sind natürlich jetzt Beispiele,
genau.
Weil wir werden jetzt nicht über alle 21
nein,
Spiele reden. Du hast ja auch nicht alle Fall gespielt.
Nee.
Ein Spiel, das ich noch wissen wollte, ob du das gespielt hast, Sexte?
Nee, das habe ich leider noch nicht gespielt, tatsächlich. Okay. Das ist auch ein Actionspiel. Ich glaube, da braucht man auch nicht viel Japanischkenntnisse für.
Ja, glaube ich mich auch. Und deswegen hätte ich jetzt nachgefragt, weil das sieht nämlich genauso wie Sylphid nach einem Spiel aus, das eher weniger
genau. Ist auch Game Arts. Also sowohl Sylphid als auch Sexta sind von Game Arts. Die kennen ja Rollenspieler mit Sicherheit von Luna oder Grandia.
Ganz genau.
Und die haben früher halt viele Action Shoot'em-ups und so gemacht, tatsächlich. Kenne ich leider tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass man da, dass es sowohl Action-Stages, also so Side-Scrolling-Stages, so Jump-and-Run-Stages hat, als auch so Shoot'em-up-Sequenzen im Raum.
Ja, die hat's, ganz genau. Ne? Mhm. Ganz genau. Mhm. Die hat's. Ich habe mir den Trailer zu angeguckt, weil ich es wissen wollte. Und ja, du kannst dich, glaube ich, sogar teilweise direkt im Level, also habe ich im Trailer gesehen, vom Raumschiff in den Roboter wieder verwandeln und umgekehrt.
Erinnert mich so ein bisschen, kennst du noch Guardian Legend für das NES, da gab es ja auch so Unterschiede, so, wo man läuft und wo man im Raumschiff fliegt.
Ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ha, zu
kann
retro.
Ich jetzt ja.
Ne, genau, das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Sind natürlich einige Klassiker dabei. Ich meine, Sorcerian tatsächlich gab es ja im Westen, ne? über Sierra auf DOS, aber die Version, die halt hier ist, ist die PC-88-Version, nur auf Japanisch halt, nur die japanische Version.
Aber ich glaube, das Intro müsste Englisch sein von Sorcerian.
Ich glaube, ja.
Mhm. Ja. Weil ich meine nämlich, es ist, glaube ich, auch eins der wenigen Spiele, das keine, ich glaube, es wird darauf hingewiesen, nämlich auf der Nintendo-Webseite, dass das keine Szenenauswahl hat.
Genau, richtig. Ganz, die liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass du da deine eigene Party zusammenstellst in dem Spiel und deshalb wahrscheinlich dann diese Scene-Selection da ein bisschen nicht so ganz funktionieren würde. Ne?
Denke ich. Es wird wahrscheinlich in Zukunft mehr auch andere Spiele geben, die dann auf sowas verzichten müssen, einfach weil es beim Gameplay nicht so passt oder so.
Ganz genau.
Ich glaube auch, das neue Argus No Tsubasa müsste auch auf die, also verzichte ich gleich, müsste nicht ganz nachgucken, ich sehe es, verzichte auch auf die Szenenauswahl laut Webseite. Genau.
Dann haben wir natürlich noch einige ganz wichtige, tatsächlich wichtige Vertreter des japanischen Rollenspiels dabei. Und das ist also Hydlight und Xanadu, die heute wirklich sehr archaisch auch anmuten. Die Sache ist halt, was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass das alles halt vor, dass diese ganzen Spiele, dass also sowohl Hydlight als auch Xanadu sind alle vor Dragon Quest erschienen und sind deshalb so ein bisschen auch japanische Rollenspiele, aber noch bevor sie diesen quasi Dragon Quest, durch Dragon Quest beeinflusst wurden, sozusagen. Ne? Wir haben da deshalb bei Xanadu und bei den drei Hydlight wirklich eher die von westlichen RPGs beeinflusst sind. Und ist letztlich Dragon Quest 1 auch und Final Fantasy auch, aber hier sieht man es halt mehr, ne? weil man später halt dieses JRPG oder japanische Rollenspiel hat ja dann schon irgendwie so ein, ja, immer so nach Dragon Quest und Final Fantasy, aber hier, die sind halt wirklich ganz was Eigenes. So, ne? Ja.
Sehr interessant. Ich glaube, von Heidler müsste auch noch ein weiterer Teil drin sein.
Es sind drei, genau, es sind drei hier drin, genau. Es gibt dann ja noch einen dann später auf Saturn, den Virtual Highlight. Aber der ist natürlich ist nicht dabei, aber diese drei ersten Teile sind dabei, genau.
Interessanterweise ist Teil 3 noch vor Teil 2 erschienen.
Ah ja, tatsächlich.
Ja, zwei Monate vorher. Mhm.
Genau.
Genau.
Also Xanadu kann man ja vielleicht nochmal kurz ansprechen. Das ist halt auch ein Teil dieser Dragonslayer-Saga. Ne? Quasi, ich glaube, ist der zweite Teil, der zweite Dragonslayer-Teil.
Ja, genau, der zweite Teil in der Dragonslayer-Reihe hat Xanadu unter Reihe hervorgebracht.
Genau, und dann genau wie jetzt. Wie
da auch kann man vielleicht zu sagen, für alle, die vielleicht ein NES kennen, Fuck Xanadu ist im Grunde nichts anderes als, ist ein eigenständiges Spiel natürlich, aber das ist aus der Xanadu-Reihe und das Fahr davor steht nichts für anderes als für Family Computer, bzw. Famicom halt im Japan.
Richtig, ganz genau.
Deswegen Fuck Xanadu, das ist auch aus dieser Reihe hier heraus. Genau.
Ganz genau, sehr genau. Deshalb denke ich, ist auch wichtig zu erwähnen und das ist das ursprüngliche Xanadu halt und es ist, glaube ich, so eines der wichtigsten tatsächlich japanischen Rollenspiele. Hat sich in Japan über 400.000 Mal verkauft damals. Das war schon eine ordentliche Zahl. Und ist erschienen, ich muss gerade mal gucken, 84 beziehungsweise 85 erschienen. Und es ist, glaube ich, so eine der wichtigsten japanischen Rollenspiele, weil es halt wirklich so, ne, das Genre halt in Japan maßgeblich auch beeinflusst hat, noch vor Dragon Quest. Und ist sehr interessantes Spiel, wenn auch recht schwierig und sperrig zu spielen manchmal. Also da zum Beispiel am Anfang, man fängt auf der Oberwelt halt an und kann dann mit dem Helden, man bekommt vom König kurz ein bisschen Ausrüstung, also eine Rüstung und einen Dolch und bekommt dann Geld und mit dem Geld muss man quasi seine Stats erhöhen. Also du gehst dann in einen Laden rein, der Strength oder Stärke verkauft sozusagen und setzt dann halt entsprechend, musst dann Geld dafür bezahlen, um deine Stärke hochzusetzen zu einem gewissen Zeitpunkt. Musst dann immer so ein bisschen variieren, deine Statuswerte du hochsetzt und welche nicht. Und du bezahlst quasi deinen Charakter so irgendwie mit Geld. Ne? Also erschaffst du quasi deinen Charakter in diesem Dorf. Und wenn du dann am rechten Rand des Dorfes bist, geht's dann direkt runter in das Dungeon. Und man kommt dann auch nicht mehr hoch in dieses Dorf. Also das ist dann Ende. Man ist dann unterirdisch in dem Dungeon. Und es ist alles Sidescrolling, also es ist von der Seite zu sehen. Und in diesem Dungeon laufen halt auch Gegner rum und sind auch Shops da zu finden. Und die Gegner bekämpft man dann auch in Echtzeit quasi in so einer Draufsicht, wo die Gegner dann sind. Und es hat wirklich, also man muss immer Schlüssel finden, um dann kleinere Türme aufzuschließen. Das sind dann auch so kleine Mini-Dungeons. Kann man sich vorstellen, so wie in Zelda, so einzelne Räume mit Gegnern. Und am Ende von so einem Level gibt es dann immer einen Endgegner und dann kommt man ins nächste Teil des Dungeons rein, wo es dann auch wieder Shops gibt und die Gegner sind immer auch zu finden auf dieser normalen Karte da. Das hat zum Beispiel, aber hat einige Systeme, die recht schwierig zu durchschauen sind auch. Und das macht das Ganze so ein bisschen schwierig auch zu spielen. Zum Beispiel gibt es ein Karma-System. Je mehr, und zwar gibt es nämlich auch gute Gegner und böse Gegner. Allerdings unterscheiden die sich kaum, nur ein bisschen im Namen, und alle, auch die guten und die bösen Gegner, greifen dich an, aber wenn du gute Gegner tötest, steigt dein Karma, und wenn du zu viel hast, kannst du das Spiel nicht beenden.
Okay.
Ja, man kann es dann nur senken, indem man irgendwelche Gifttränke oder so trinkt, die man aber auch wieder nur auf eine ganz abstruse Art und Weise bekommt. Also das Spiel ist schon, 80er Jahre, nicht so einfach teilweise, ne?
Ja.
Ja. Aber definitiv ein sehr wichtiges Spiel, auch geschichtlich jetzt auch. Ne?
Ja, definitiv. Also das ist ganz wichtig, würde ich sagen. Es ist, allgemein muss man sagen, dass hier einige Spiele dabei sind, die jetzt rein spielhistorisch für Japan schon auch mit viel Einfluss hatten.
Ja, definitiv.
Ja. Jetzt eine Frage. Du hast ja noch nicht alle Spiele.
Nee.
Gibt es denn E-Konsole-Spiele, die jetzt bereits erschienen sind, die du noch im Blick hast, die du dir vielleicht noch kaufen möchtest?
Ja, also ja, die Ys-Spiele noch, die also kenne ich, klar, die drei, aber würde mich jetzt schon interessieren, diese, wie die jetzt aussehen. Ich glaube, Popful Mail hätte ich noch ganz gerne noch mal so ein bisschen im Blick. Das ist auch ein Action-Adventure, auch von Falcom. Gab es auch eine Sega-CD-Version, auch sogar auf Englisch von, aber das ist jetzt die PC-88-Version. Genau, das wären jetzt erstmal die. Die anderen kenne ich halt auch nicht so wahnsinnig gut. Also Arkus no Tsubasa hat mir jetzt tatsächlich vor Ekkonsole gar nichts gesagt. So, ne? Aber wer weiß, was da alles noch kommt. Das ist ja die Frage.
Genau, ja. Finde ich auch sehr spannend. Ich meine, man kann ja Blick auf die Liste werfen, was es in Japan bei Project Action gibt.
Genau.
Allerdings gibt es auch eine Liste, in der bereits Spiele aufgelistet werden mit noch nicht veröffentlichten Datum, die aber wohl noch kommen sollen, zumindest in Japan.
Okay.
Da stehen 6 Spiele drauf.
Und zum, die ja, jetzt haben. Okay.
Das wäre Argo. Man weiß eigentlich noch nicht, welche Version, also ob das jetzt PC 88 oder wie auch immer. Harry Fox. Kohakuro no Yuigon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Von River Hill Soft ist das anscheinend.
Okay.
Le Place Noir.
Ach ja, cool. Ach krass. Das ist ein Dungeon-Crawler, ne?
Ja, müsste einer sein, genau.
Dungeon-Crawler in so einem Geisterhaus ist das.
Ja, also ganz genau.
Dungeon-Crawler, das sein. Dungeon-Crawler mit so, Horror.
Das wird so RPG, Survival-Horror bezeichnet, mit Lovecraft-Einflüssen und so. Gab auch eine Super Nintendo-Version davon.
Richtig, genau.
Ja, genau das. A-Train soll wohl noch kommen.
Okay.
Keine Ahnung, welche Version, das ist wahrscheinlich das allererste. Wird es
dann sein, mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Weil das ist ja damals für die ganzen Heimcomputer erschienen.
Die Japaner,
unter anderem.
Japaner und ihre Zugspiele.
Genau, und dann noch Rickless.
Ah, okay.
Sagten. Ja.
Aber also ich glaube, dieses.
Das sind die Spiele, die jetzt hier genannt werden, in der Liste mit TBA. Also denke ich mal, das könnten so die nächsten Spiele sein. Ich gebe da jetzt für keine Garantie natürlich.
Ja, gut, sehr gut, sehr gut möglich, dass das jetzt da die nächsten sind. Sehr interessant auf jeden Fall.
Ja. Genau, zumindest für Japan scheinen das so die nächsten sein. Ich gehe ja von aus, dass wir denn die Sachen auch
bekommen. Mit Sicherheit, ich glaube, das ist fast zeitgleich, dass die dann auch bei uns rauskommen.
Ja. Ich muss mal schauen, also ich habe da auch ein paar Spiele, auf die ich Blick geworfen habe, die ich mir mal anschauen wollen würde. Vor allem natürlich die Ys-Spiele und Xanadu, allerdings bei den Ys-Spielen würde ich wahrscheinlich dann doch eher bei den ersten beiden Teilen zur PC-Version greifen erstmal.
Natürlich, also wenn du die noch nicht gespielt hast, definitiv.
Nee.
Definitiv.
Deswegen. Interessiert wäre ich auch an Xack.
Ja, definitiv. Ja, ist ein gutes Spiel.
Mich spricht Shin Mao Golvelios an.
Ja. Stimmt, das würde mich auch noch interessieren, ja.
Ja. Popful Mail finde ich auch sehr interessant. Vom rein jetzt sich anschauen und so.
Genau.
Also so und so. Mal so die ich jetzt so im Blick habe. Es gibt noch ein paar mehr, bei denen ich überlegen würde, wie Highlight und so.
Aber hier, dass
das Therion wäre eine Überlegung
wert. Genau, aber hier, das Dragon's Lair 4, muss man dazu sagen, dieses Drazel Family, das ist ja auch auf Englisch auf dem NES erschienen, ne? Dieses Legacy of the Wizard heißt es, glaube ich, ne?
Ja, aber ich glaube, die Version hier hat trotzdem keine englischen Texte.
Nee, glaube ich auch nicht, nee.
Deswegen. Wäre ein interessantes Spiel trotzdem, zumal ja so Begriffe wie Life Magic und so, die oben am Rand stehen für die Charakterwerte, trotzdem auf Englisch sind.
Richtig, genau.
Aber man muss halt schauen, wie gut kann man da die Story verfolgen und so. Das wäre halt bei dem Spiel dann vielleicht noch auch, weil das ist, glaube ich, eins der Spiele, die keinen Szenenauswahlmodus haben. Ja. Außerdem ist eins von den Spielen, bei denen sie tatsächlich im Text, ich glaube sogar das einzige, das ich bei Eggkonsole gefunden habe, da warnen sie vor den flackernden Lichtern,
okay. Also
vor den Flashing Screens. Mhm. Und dass, wenn man sich unwohl fühlen soll, soll man die abschalten. Ja, als Epileptiker werde ich da vielleicht nicht unbedingt zugreifen.
Nee, dann nicht, nee.
Ist zwar schon mittlerweile weit über 20 Jahre, dass ich irgendwie Probleme damit hatte, mhm. aber ich muss halt schauen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Immer aufpassen, ja. Definitiv.
Genau. Mhm. Und gerade wenn bei solchen alten Spielen, bei modernen Spielen gibt es den Hinweis zwar auch mhm. immer, aber da hatte ich bisher noch nie
ja, bei den alten
oder seltenst mal auch nur ansatzweise irgendwie das Anzeichen eines Problems. Mhm.
Ja, dass die bei den alten Spielen flackert es ja auch teilweise wirklich.
Genau. Ne, flackern. Deshalb bei den alten Spielen war das alles noch ein bisschen was anderes und deswegen muss man da halt dann nochmal gesondert drauf schauen.
Mhm. Da waren das eher Special. Ja, das waren das eher Special Effects, diese
ja, genau.
Blinkender Bildschirm.
Aber Dragon's Lair 4 wäre natürlich trotzdem, also jetzt mal abgesehen davon, definitiv auch ein Blick ein Spiel, das man sich anschauen sollte, allein schon wegen der ganzen Historie dahinter.
Mhm, definitiv.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, hat das nicht innerhalb der Dragon's Lair-Reihe auch irgendeine Unterreihe eröffnet? Ich habe irgendwie im Kopf, dass das auch
Was gerade mal, schaue ich gerade mal.
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass das auch sowas eröffnete hat. Also ich will ja nicht, dass wir jetzt ewig lange damit beschäftigen. Ich meinte nur, dass da was gewesen wäre.
Okay.
Wobei man muss sagen, fast jeder Teil innerhalb der Dragon's Lair-Reihe hat ja Unterteile hervorgebracht.
Richtig, genau.
Und das Spiel. So, Sirion gehört ja auch zu der Reihe, haben wir vielleicht, weiß ich gar nicht, was erwähnt gehabt?
Nee, haben wir nicht. Und natürlich.
Sirion ist der fünfte Teil der Dragon's Lair-Reihe.
Genau, und da müssen wir natürlich noch erwähnen, dass ja auch die Legend of Heroes-Reihe und die Trails-Reihe damit auch, ja auch dann irgendwie zur Dragon's Lair-Reihe gehören. Ne? Muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Aber ja, dann auch
ja.
Den Podcast
zu. Und, das ist tatsächlich Dragon's Lair 4, Drizzle Family, bis zur Legacy of the Wizard in der englischsprachigen. Ich glaube, nur NES-Version gab es da, die englischsprachige, dann in Nordamerika. Mhm. Hat kein Spin-Off, also kein Ableger, keine Fortsetzung, kein Spin-Off, kein nichts.
Gar nichts.
Ist damit ja. Das einzige Spiel
aus der Reihe.
In der Dragon's Lair-Reihe, das nicht wenigstens eine Fortsetzung bekommen hat. Ja.
Okay, also ein sehr, sehr einzigartiges Spiel auf jeden Fall.
Genau.
Mhm. Aber auch so einzigartig, auch vom Gameplay her, ne? Glaube
ja,
ich.
Ja, definitiv. Mhm. Ja. Ja, ich denke, damit haben wir genug über die Konsole gesprochen,
ja.
Glaube ich zumindest. Wir haben ein paar Spiele im Einzelnen besprochen, ein paar Empfehlungen euch gegeben und natürlich vor allem das, was uns ganz wichtig war, mal erklärt, was ist Eggkonsole überhaupt? Vielleicht ist der eine oder andere schon drüber gestolpert und hat sich gefragt, was ist das jetzt? Warum steht da vor diesen ganzen sehr unzufrieden Eggkonsole? Und im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Arcade Archives halt mit Japanern, mit Spielen von japanischen Heimcomputern, momentan ausschließlich, kann sich noch ändern. Beachtet
die
japanische mögliche Sprachbarriere, ganz wichtig, wenn ihr da interessiert seid.
Genau.
Blick lohnt sich trotzdem, denke ich.
Definitiv.
Gerade für Retro-Fans.
Genau, und ich glaube und ich finde auch wichtig, dass wir jetzt auch mal mit dem Podcast vielleicht mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass es das gibt überhaupt. Ne?
Genau.
Weil es ist ja schon historisch wertvoll, auf jeden Fall.
Ja. Und da werden auch mehr erscheinen. Ich meine, innerhalb von nicht mehr in einem Jahr haben die jetzt schon 21 Spiele veröffentlicht. Das ist schon nicht wenig. Die Liste dürfte noch sehr viel länger werden. Mhm. Natürlich muss man auch erstmal schauen, ob man 5,59 € für so ein Spiel ausgeben mag.
Klar.
Ist immer natürlich die Frage, wie steht man zu Retro-Spielen, wie steht man zu solchen besonders alten Retro-Spielen.
Genau.
Ich persönlich bin ja auch aus der NES-Zeit noch, also das war, ich habe vor NES-Zeiten angefangen, C64 und so, aber wenn ich heute spiele, dann sind mir schon viele NES-Spiele fast zu alt, also
ja, kommt drauf an, also
die Mechaniken dann nicht mehr so viel Spaß machen.
Das stimmt, kommt drauf an.
Ich bin dann eher ja. Es kommt aufs Spiel an, ganz
genau,
klar.
Kommt drauf sagen, an.
Es gibt auch NES-Spiele, ich heute noch liebe.
Mhm.
Aber bei mir, so richtig anfängt es bei mir halt erst im Super Nintendo.
Also ich
nicht ausschließlich, muss ich hierzu sagen.
also meine erste Konsole war ja der Atari 2600. Da muss ich sagen, da ziehe ich schon die Grenze. Also das ist mir dann schon mittlerweile zu alt. Also da.
Ja, also Atari, muss ich auch sagen, ich habe auch, ich weiß nicht mehr, ob es Atari oder Amiga, ich weiß nicht mehr welche. Also mein allererstes System, auf dem ich gespielt habe, war ein Schneider Amstrad CPC.
Er hat auch einen grünen mit Monitor.
Nur mit grün. Ich hatte nur Grüntöne und Datasetten.
Ja, ja genau.
Da habe ich Gauntlet drauf gespielt.
Ah ja, nee, ich hatte damals einen Klassenkameraden, die hatten auch einen Schneider. Das war auch mit grünem Monitor. Das waren noch Zeiten.
Danach kam der C64.
Genau, bei mir auch.
Ja. Und und dann halt neben einem kurzzeitig Atari Amiga, ich weiß gerade nicht mehr, welches das war von denen, da war ich noch nicht so fit in solchen Sachen und dann kam halt NES. Und
genau, da hat man sich ja noch nicht so viel Gedanken über irgendwelche Systeme oder so gemacht. Ne?
Genau, da hat man einfach das gespielt, was man gerade da stehen hatte.
Ganz genau.
Und sich drauf gefreut, dass man was spielen konnte.
Ja, definitiv.
Ja. aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch Eckkonsole ein bisschen näher bringen. Und damit wollen wir das Thema für heute auch schließen. Wenn ihr noch mehr zu Eckkonsole wissen wollt, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Mhm. Vielleicht können wir dazu irgendwann wieder mal was bringen, jetzt nicht unbedingt vielleicht in einem Podcast, aber vielleicht auch auf andere Weise. Ich weiß, du beschäftigst dich sowieso mit dem Thema sehr viel. Und hast, glaube ich, auch was in Planung.
Richtig, dazu. Ganz genau. Ein Special habe ich in Planung, ganz genau.
Genau. Also da wird es noch was geben. Wir können noch nicht genau sagen, wann das jetzt erscheint, aber ich denke auch, dieses Jahr ist es geplant auf alle Fälle.
Definitiv, und ich gehe auch davon aus, dass wir dann noch mehr Spiele dann auch auf der Konsole haben.
Ne? Genau. Also haltet da auch ein bisschen Ausschau nach, wird dann bei uns auf der Webseite erscheinen. Und ja, ansonsten werden wir halt mal schauen, wie wir vielleicht Eckkonsole, wenn ihr da auch, besonders wenn ihr Interesse dran habt, verarbeiten werden, schreibt uns, wie gesagt, das gerne in die Kommentare.
Und da können wir auch gerne nochmal irgendwann nochmal nächstes Jahr um diese Zeit vielleicht nochmal einen Podcast machen. Vielleicht sind dann doppelt so viele Spiele mittlerweile da. Ne?
Ja, oder sogar noch mehr.
Oder sogar noch mehr.
Mit mehr
so wahrscheinlich, ja, genau.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich nur alte Spiele gespielt, ist mir aufgefallen. ich habe jetzt tatsächlich auch für die Eckkonsole nochmal was gespielt. So Relics habe ich viel tatsächlich gespielt, deshalb habe ich da jetzt eben auch so ausführlich davon geredet. Aber ich habe tatsächlich, ich hatte ja meinen Saturn rausgekramt, ne, habe ich ja erzählt, habe da ein bisschen was mitgespielt und ich krame ja immer mal wieder alte Konsolen raus. Diesmal war es der GameCube tatsächlich. Habe ich angeschlossen, was habe ich gespielt? Ich habe Skies of Arcadia Legends gespielt. Ja.
Okay.
Ja, kennst du auch?
Hast Muss
du auch
ich ehrlich sagen... Ein Spiel, das ich bis heute nicht einmal gespielt habe.
Eieieiei, eine Schande. So ein tolles japanisches Rollenspiel.
Ja, ich weiß. Ich hätte es auch wirklich gerne gehabt damals, aber der GameCube war zum Großteil meine Ausbildungszeit. Und
verstehe.
Da habe ich dann nicht ganz so viel gespielt wie normalerweise. Da habe ich mich auf ein paar Spiele fokussiert.
Klar, natürlich. Aber ich finde es immer, also ich habe es ja damals schon für den Dreamcast, die Ur-Dreamcast-Version habe ich ja auch damals gespielt und dann habe ich es mir nochmal in der GameCube-Version geholt und ich finde es immer noch ein sehr, 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 sehr schönes japanisches Rollenspiel, sehr ein klassisches japanisches Rollenspiel, aber auch wegen der Welt, ne, es spielt ja auf so einer Welt, die halt mit so, die halt über den Wolken schwebt, das sind halt Inseln, die über den Wolken schweben und viel mit Luftschiffen und so, Luftpiraten und so weiter. Sehr, sehr nette Charaktere, sehr, sehr, sehr schöne Welt. Die Story ist zwar dieses typische Paar gegen ein großes, fieses Imperium letztendlich, und aber trotzdem, es ist sehr, sehr schön erzählt und immer noch eines meiner absoluten Favoriten tatsächlich aus der Zeit. Ich würde mir echt wünschen, dass es da mal irgendwie zumindest ein Remaster oder so gibt. Aber Sega hat mit der Serie, außer Gastauftritten in irgendeinem Sonic Racing gibt es eine Strecke und die drei Hauptcharaktere sind in Valkyria Chronicles als Einheiten dabei. Ich glaube, sonst haben die nichts damit gemacht bis jetzt. Finde ich ein bisschen schade. Weder im zweiten Teil. Noch sonst
irgendwie,
was.
irgendwie ist die Reihe bei Sega, geht die unter. Keine Ahnung warum.
Dabei könnten die jetzt gerade irgendwie mit einem Remaster, es muss ja nur ein Remaster sein und vielleicht einen zweiten Teil oder so. Ich hoffe ja, ich meine, Sega ist ja auch gerade dabei, viele alte Marken so wiederzubeleben. Ne? Mhm. Vielleicht ist Skies of Arcadia dann auch mal dabei. Fände ich schon cool.
Ja, aber Skies of Arcadia würde ich fast sagen, wäre sogar ein Remake angemessen.
Vielleicht auch ein Remake, aber es sieht doch
aufwendiges
immer...
Remake hätte ich schon nichts gegen.
Also sieht auf jeden Fall immer noch ganz nett aus, muss ich sagen. Also Dreamcast hatte da ja auch schon, war ja jetzt auch keine schlechte Grafik oder so, also ist gut gealtert, finde ich. So. Auch gerade wegen dem Grafikstil auch, der halt auch viel dazu beiträgt, so ein bisschen auch. Mhm. Ne?
Ich wäre voll dabei, wenn die das verwenden würden, also einfach nur ein Remaster veröffentlichen würden, wenn es aufwendig genug ist, das passt auf den neuen System, hätte ich da überhaupt nichts dagegen. Da bin ich da voll dabei.
Ja, ja. Ja, bin mal echt gespannt. Was hast du denn diese Woche gespielt? Ich hoffe, ein paar neuere Spiele als ich jetzt.
Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, aber ich kann leider gar nicht irgendwie so viel sagen, weil mir fällt ehrlich gesagt überhaupt nicht ein, was ich gespielt habe.
Ja, das hat man manchmal. Ne? Ich habe jetzt auch, wie gesagt, außer den Eck-Konsole-Sachen und Skies of Arcadia Legends jetzt auch nichts wirklich gespielt diese Woche. Hat man manchmal, gibt es ja so ein paar Wochen.
Ja, ich hab ein bisschen P-Cross noch gespielt. Mhm. Das habe ich definitiv gespielt. Aber sonst ist nicht so viel... was mir jetzt gerade spontan einfällt, was ich gespielt habe,
ist vielleicht auch noch das Sommerloch.
Nee, gar nicht. Ich habe etliche Spiele zu spielen. Ich habe auch einige Testmuster noch offen. Ich habe wirklich viele Testmuster noch offen, um die ich mich kümmern müsste, sowohl fürs N-Mac als auch für Lost Dungeon. Ich habe sogar zwei Spiele, über die ich noch gar nicht sprechen dürfte.
Okay.
Und deswegen, also es wäre gar nicht das Problem. Ein Spiel kann ich erwähnen, über das ich, glaube ich, noch nicht geredet habe. Da habe ich letzte Woche drüber geredet. Nee, ich habe letzte Woche drüber geredet. Arrows the Acrobat habe ich letzte Woche
gesprochen. Krass, wir haben schon über akrobatische Federmäuse und böse Eichhörnchen gesprochen.
Ja. Genau, das war nämlich letzte Woche schon. Das ist das Problem. Ich habe am Tablet ein bisschen halt gespielt. Ich habe das neue Dings da von Bethesda, das Elder Scrolls Castle, was ja offiziell erst im September startet, außer in bestimmten Regionen. Ah. Da habe ich mal reingespielt.
Ist das so ein Mobile-Spin-off, wo man irgendwie seine Burg baut oder wie?
Es ist mehr oder weniger geistiger Nachfolger von Fallout Shelter.
Hätte ich es gerade gesagt.
Ist auch vom selben Team. Ah, okay. Sie haben es ein bisschen erweitert, natürlich um Elder Scrolls-Elemente und so. Vieles, was Fallout Shelter erst später bekommen hat, ist jetzt schon drin. Man kann direkt auf Quests gehen und sowas. Aber es ähnelt schon stark Fallout Shelter. Ich bin ein bisschen eingeschränkt. Da habe ich das Gefühl, weil mir oft die Materialien fehlen, um Räume zu bauen.
Okay.
Ich bei Fallout Shelter das Gefühl, ich konnte wesentlich schneller meinen Bunker erweitern. Hier habe ich das Gefühl, dass mein Schloss kaum wächst.
Okay.
Es gibt auch ein paar eigene Spielmechaniken, wie zum Beispiel, dass jeder Tag, reale Tag, den ich spiele, sind ein Jahr in diesem Spiel.
Okay.
Und die Charaktere altern entsprechend auch. Also aus Kleinkindern werden Kinder, aus Kindern werden dann Erwachsene und aus Erwachsenen werden alte Leute.
Ah, okay.
Und während sowohl Erwachsene als auch alte Leute arbeiten können, können nur Erwachsene, glaube ich, Kinder zeugen neue, wenn ich mich ganz täusche.
Ah, okay.
Was man berüstet, also es gibt viel Quests, also viel mit Quests. Ich habe mehrere gerade Quests am Laufen. Das eine ist mit einem Drachen, dann hat Mehlfäule meine Nahrung befallen, weswegen die Nahrungsproduktion beeinträchtigt ist. Da muss ich bestimmte Aufgaben erfüllen, zum Beispiel Mobile-Aufgaben vorwiegend, um halt diese Quests abzuschließen.
Verstehe.
Ja, es ist nicht schlecht, es ist ja, weniger was für nebenbei. Also bei vielen Mobile-Spielen ist ja so, du erfüllst deine Aufgaben, dann schließt du es und spielst entweder ein paar Stunden später oder am nächsten Tag nochmal. Bei dem Spiel läuft es eigentlich die ganze Zeit, während ich im Spiel bin.
Ah, okay.
Weiter.
Verstehe.
Allerdings ist es jetzt nicht so viel zu. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist recht kurzweilig, sag ich mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass genauso wie Fallout Shelter auch irgendwann als für die Konsolen, also Switch, PC, PlayStation, Xbox erscheint noch.
Das kann gut sein, ja.
Weil Fallout Shelter gibt es ja auch mittlerweile für die ganzen und
richtig.
würde mich bei dem jetzt nicht wundern, weil rein von der Art her ist es auch von der Engine, würde ich sagen, sollte es auf der Switch laufen und das erinnert schon sehr stark an Fallout Shelter. Mhm. Vielen Punkten. Auch wenn es auch keine Kopie von Fallout Shelter ist. Es nutzt schon das Elder Scrolls Thema. So wie Fallout Shelter das andere genutzt hat.
Okay.
Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viel, glaube ich, gespielt. Ich habe mir ein paar Spiele runtergeladen als Mobile, die ich ausprobieren wollte. Aber noch nicht angemacht habe. Mhm. Vor allem will ich jetzt das Atelier-Spiel fürs Mobile-Ding, was war jetzt neue große Atelier-Spiel, war ja ein reines Mobile-Spiel.
Richtig, genau, ja.
Wrestleriana, das will ich jetzt mal ausprobieren, richtig. Ich habe da nur mal reingespielt gehabt.
Na, das ist aber schon verfügbar, ja?
Ja, das ist schon verfügbar.
Ah, okay.
Das ist schon verfügbar, schon eine Weile verfügbar. Ich habe, wie gesagt, auch schon mal reingespielt gehabt vor einer Weile. Will es aber jetzt nochmal richtig spielen. Ich konnte es aus Speichermangel nicht gescheit spielen.
Das finde ich immer tatsächlich so bei Mobile-Spielen immer so ein Problem. Die Spiele sind so riesig teilweise.
Ne? Ja, es kommt aufs Spiel an. Also die meisten der Spiele, die ich habe, gehen eigentlich. Es ist nur ein einziges Spiel, das mit jedem Update wächst. Und das hat mittlerweile, als ich das jetzt wieder installiert habe, neu, hat das über 15 GB runterladen müssen.
Das ist krass. Also ich meine, ich
kann es kleiner haben, wenn man auf hochaufgelöste Grafiken, Sprachausgabe und so weiter verzichtet.
Okay. Ja gut, ich meine, die werden ja auch immer aufwendiger, ne, diese Mobile-Spiele. Ich mache ja auch immer so ein bisschen Mobile, ist immer so nebenbei. Gibt aber schon mal welche, die mich interessieren. Ich habe zum Beispiel dieses Kingdom Hearts Mobile-Spiel, habe ich mal eine ganze Weile gespielt. Das kann man auch immer so gut nett zwischendurch spielen. Das war immer sehr nett. Hier ist immer Union X, glaube ich. Ja, genau, Union X hieß das. Das fand ich, das gibt's mittlerweile nicht mehr. Aber das fand ich sehr spaßig tatsächlich. Also es gibt, finde ich, gute Mobile-Spiele auf jeden Fall. Ne? Also wird ja auch, wie gesagt, immer aufwendiger, das Ganze. Deshalb.
Ja, es gibt ja auch einige, für die musst du mittlerweile ganz normal bezahlen. Das sind dann wirklich die vollwertigen Spiele. Zum Beispiel kannst du ja auch Chrono Trigger dir kaufen. Fürs Tablet. Und da zahlst du auch deine 10 Euro für. Ist jetzt nicht sonderlich gut bewertet. Ich glaube auch, dass du da eine PC-Version oder so mehr mit anfangen kannst.
Mit Sicherheit.
Ich verstehe ja noch nicht, warum das Spiel bis heute nicht auf der Switch erschienen ist, wenn ich ehrlich bin.
Nö. Hätten sie eigentlich direkt Chrono Cross dazu packen können, theoretisch.
Ja, oder einfach so mal veröffentlichen, weil das gibt's für einen PC und so weiter. Und ich glaube sogar mittlerweile haben sie deutsche Texte in der PC-Version drin, wenn ich nicht komplett
täusche. Das kann gut sein, ja.
Und da verstehe ich einfach nicht, warum es davon noch keine Switch-Version gibt. Das ist für mich so komplett unverständlich. Ja, aber auf alle solche Spiele, auch Dragon Quest 1 kannst du auch mittlerweile hier
richtig,
für 3 Euro, glaube ich, kaufen
richtig,
oder so.
Ja.
Das hast du halt immer häufiger und da kommen die ganzen Free-to-Play-Spiele dazu, bei denen man sagen muss, nicht alle Free-to-Play-Spiele sind so extrem ausgelegt, dass du da wirklich zum Bezahlen gezwungen wirst.
Ja, man muss natürlich sagen, leider ist es ja oft so, dass diese Spiele dann auch schnell wieder verschwinden irgendwie. Ne?
Ja.
Da werden diese direkt wieder abgesetzt. Das war jetzt bei dem Kingdom Hearts ja zum Beispiel auch, das ist dann auch abgeschaltet worden. Ne?
Ja. Also ist schon. Genau. Da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Das wurde, ich glaube, im Februar wurde angekündigt, dass das Spiel erscheint. Also im selben Monat noch, in der westlichen Version für Amerika, Europa. Und im selben Tweet haben sie bekannt gegeben, dass die Abschaltung Ende April ist.
Ja, toll! Ach du Scheiben, klar, ja genau, sowas ist dann halt wirklich, ist dann halt auch irgendwie schade. Ja. Ne?
Also, ne? Sie haben es halt ewig lange in Japan betrieben. In Japan kam, glaube ich, ein Nachfolger von dem Spiel raus, was kommt, der bei uns dann auch erschienen ist, und haben es halt da abgeschaltet auch. Haben es aber dann, weil sie es für den Westen eh noch vorbereitet hatten, dann halt doch noch veröffentlicht. Aber direkt mit dem Hinweis, ja, aber.
Aber ja, gut, toll. Ja, super.
Ja.
Super.
Das war so. Aber das ist natürlich nicht immer so. Ja. Und bei Nintendo Mobile Spielen, also vor allem bei Fire Emblem, muss man ja sagen, ist es mit der Monetarisierung, mit dem sowieso super fair. Da brauchst du ja echt keinen Cent ausgeben, um das Spiel gescheit spielen zu können.
Ja. Ja, genau. Kommt dann immer drauf an. Ne?
Ja, es kommt natürlich auch auf den Eigenanspruch an. Wie sehr willst du dieses Spiel?
Eben.
also in dieser Art nutzen. Und wenn du jetzt, du kannst natürlich theoretisch in jedem Spiel super viel Geld auch lassen, wenn du bereit dazu bist und wenn es dir wichtig ist. Du kannst viele Spiele auch problemlos ohne Geld spielen. Fire Emblem ist da, wie gesagt, eins der angenehmsten bei. Ich hatte aber auch schon Mobile-Spiele, bei denen ich sagen muss, da bin ich nach kürzer Zeit so eingeschränkt gewesen, dass ich die nicht weitergespielt habe, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt bezahlen, sonst kann ich es vergessen.
Ja, ja, genau, das gibt's auch, definitiv. Ja.
Und das sehe ich da nicht ein.
Nee,
muss ich sagen, enttäuscht mich das Elder Scrolls auch ein klein wenig in der Richtung, weil das Bezahlen wesentlich stärker forciert wird, als ich erwartet hätte.
Ja, war das nicht bei dem anderen Elder Scrolls auch so? Es gab doch schon mal eins mit diesem
Blade,
genau.
Blade. Das gibt's auch für die Switch. Da ist es gar nicht so schlimm, habe ich zumindest nicht so in Erinnerung. Ich habe es aber auch nicht so lange gespielt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Bei dem jetzt ist es halt, man kriegt sein Reich levelt auf. Mhm. Also das Schloss levelt auf und man kriegt dafür Belohnung. Aber ab einem bestimmten Level kriegt man, wenn man nicht den sogenannten Kaiserpass für 12 Euro, ich glaube im Monat ist das dann, ich weiß gar nicht, abschließt, kriegt man nur noch alle zwei Level eine Belohnung.
Okay.
Als Beispiel.
Okay, ja, siehst du.
Und sowas. Sie geben dir auch viel kostenlos, kann man dir nicht vorwerfen. Aber man wird halt auch immer wieder daran erinnert, hier kauf doch. Ist in Ordnung, sie wollen natürlich, dass die Kosten decken, aber und es ist auch nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit damit voll gekleistert, also die ganze Zeit das angezeigt bekommst. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Tetris-Spiel Mobile gespielt in der Kostos-Version, da kriegst du wirklich nach jedem Level eine Werbung erstmal
reingekommen. Oh Gott, bist du da nicht dann irgendwie, okay, ja gut, das nervt ja, dann
und wirklich. Das, genau.
Das, ja. Also wie gesagt, dieses Kingdom Hearts-Spiel, was es ja auch leider nicht mehr gibt, das war auch ohne zu bezahlen wirklich gut zu spielen. Also da finde ich echt schade, dass sie es abgeschaltet haben. Wirklich. Also das,
ja, es gibt so ein paar Spiele, bei denen ich sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen.
Gab es auch von Nier, gab es doch auch eins, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt.
Ne? Ich glaube, das gibt es
nicht. Es gab noch ein anderes vom Nier-Erfinder, Sin O Alice, da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das haben sie abgeschaltet, definitiv.
Ah, okay.
Weil ich es schade finde. Da gibt es auch einen Manga von Sin O Alice, den gibt es auch auf Deutsch. Bei Ultraverse erscheint der.
Ach krass, aber das Spiel, Spiel existiert gar nicht mehr.
Ich glaube, das Spiel haben sie abgeschaltet. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Gibt's nicht mehr, die App. Kannst du nicht mehr finden.
Okay, dann ist
es weg. Im Shop. Also das scheint es nicht mehr zu geben. Finde ich ein bisschen schade, aber den Manga, den gibt's, ich weiß gar nicht, ob der komplett ist mittlerweile, ob der noch nicht abgeschlossen ist. Und Near Reincarnation hieß es, glaube ich, damals. Scheint es auch nicht mehr zu geben im ich bin im Google Store gerade am gucken.
Ja.
Das scheint es da auch nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil das hätte ich jetzt doch nochmal installiert, wenn ich jetzt speicherfrei habe, aber das scheint es auch nicht mehr zu geben, weil das war gar nicht schlecht, hatte ich das Gefühl. Aber das scheint es auch nicht mehr zu geben. Aber gut, wir wollen uns nicht zu sehr über Mobile Games hier unterhalten.
Nee.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast.
Ja, ungewöhnliches Thema, aber wir haben hoffentlich da auch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auf was gelegt, was nicht so alltäglich ist. Und vielleicht auch, vielleicht auch sonst untergehen würde. So
ein bisschen. Genau. Und ich hoffe, euch hat auch unsere kleine Exkursion zu Mobile Games ein bisschen was mitgegeben.
Genau.
Damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.